Liebe Gäste und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, euch allen wünsche ich Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus von Nazareth, dem Christus dieser Welt. Wir haben vorhin von Eva einen eindrucksvollen Text mit starken Aussagen gehört. Einen Schlüsseltext für alle gläubigen Juden. Er bildet sozusagen die Ouvertüre zum Bericht über die Gründung des Bundes zwischen Gott und einem ganzen Volk. Die Ouvertüre zur Verkündung von Geboten, Gesetzen und Ordnungen, die die Einhaltung dieses Bundes stabilisieren sollen. Wir hier heute haben diesen Text gehört, weil es an diesem Sonntag um das Volk Israel, aber eben auch um uns geht, um Leute, die an Gott glauben, ohne vorher Juden gewesen zu sein. Und da sind wir auch schon mittendrin in einer Frage, die von Anfang an unermesslich viel Streit und Leid mit sich gebracht hat. Was haben Juden und Christen für ein Verhältnis zueinander? Um in dieser jahrhundertealten Fragestellung Klarheit zu schaffen, gibt es schon seit Zeiten der Reformation den sogenannten Judensonntag. Man begeht diesen Tag immer in zeitlicher Nähe zu einem Trauertag im jüdischen Kalender, dem Tisha B'Av. In diesem Jahr hängen wir allerdings ein bisschen hinterher, schon am vorletzten Wochenende haben ihn die Juden weltweit begangen. An diesem 9. Tag im Monat Av wird der Zerstörung des ersten Tempels gedacht, den der König Salomo erbauen ließ. Aber nicht nur wegen dieser Katastrophe und der Wegführung ins Exil nach Babylon trauert man an diesem Tag, sondern wegen aller Tiefschläge für das Volk Israel. Zum Beispiel der 40 Jahre langen Wüstenwanderung, wegen der Unzufriedenheit und des permanenten Murrens des Volkes, wegen der Zerstörung Jerusalems und des zweiten Tempels im Jahre 70 nach Christus und auch der Zerschlagung eines Aufstands gegen die Römer unter Bar Kochba und der anschließenden Errichtung einer heidnischen Stadt auf den Trümmern Jerusalems im Jahre 136. Die Verse unseres Wochenpsalms haben uns in diese tiefe Empfindung von Trauer mit hineingenommen. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. Wer hat da nicht auch an die Katastrophe der Reichspogromnacht gedacht? Bis in die Gegenwart hinein trauern Jüdinnen und Juden um den Verlust des Tempels. Und sie tun dies auch, um sich selbstkritisch zur Buße und Umkehr angesichts der von ihnen selbst begangenen Sünden aufrufen zu lassen. Und dabei vergewissern sie sich jährlich neu ihres Vertrauens in die unverbrüchliche Treue Gottes. Als das Christentum im 4. Jahrhundert Staatsreligion wurde, bekam die Kirche die Deutungshoheit über das sogenannte Alte Testament. Sie bestimmte, wie dieser Teil der Bibel richtig auszulegen sei. Den Juden war sozusagen ihr heiliges Buch entrissen worden, denn die zu stark gewordene Kirche nahm keine Rücksicht auf andere Interpretationsmöglichkeiten der gemeinsamen heiligen Schrift. Seither galt, wer das Alte Testament nicht christlich deutete, hatte es falsch verstanden. Und das war für Juden erst gefährlich, später sogar tödlich. Die Geschichte des Antijudaismus ist zu einem großen Teil die Geschichte christlicher Bibelauslegung. Schnell kam es zu grundsätzlichen Missverständnissen und folgenschweren Fehleinschätzungen zu antijüdischen Motiven und Argumenten. Die gängige Meinung der Christen war, dass die Römer mit ihrer Zerstörungswut als Werkzeuge Gottes gedient hatten. Und hatte Jesus das nicht der Hauptstadt der Juden selbst mit starken Verben angekündigt? In einem anderen Evangelientext für den heutigen Sonntag droht er Jerusalem an, was dann wirklich so gekommen ist. Man wird dich belagern, bedrängen, zerstören, dem Erdboden gleichmachen. Man wird dich vernichten, keinen Stein auf dem anderen lassen. Die Zerstörung Jerusalems wurde und wird von vielen noch immer als Gottes Strafe für das dem Unglauben verfallene Israel und als ein Zeichen für die Wahrheit des Christentums angesehen, die Zerstreuung unter fremde Völker als Konsequenz aus dem scheinbaren Verlust der Nähe Gottes. Daraus ergab sich die heilsgeschichtliche Ablösung des jüdischen Volkes durch das Christentum. Die Kirche galt jetzt als neues Gottesvolk. Die Juden wurden zu einem Negativbeispiel, indem man ihren Glauben als gesetzlich und eng und ihren Gott als grausam und ihr Bibelverständnis als buchstabengläubig diffamierte. Nach dem Ersten Weltkrieg bis etwa 1933 wurde der 10. Sonntag nach Trinitatis noch stärker zu einem Forum für antisemitische Stimmen innerhalb der evangelischen Kirche. Dort wurde der Boden bereitet, auf dem sich die NS-Ideologie in rasender Geschwindigkeit ausbreiten konnte. Führende nationalsozialistische Ideologen hatten festgestellt, dass die Verwurzelung im Alten Testament Schuld daran war, dass es so schwer wurde, die Kirche gleichzuschalten. Sie sagten sich, wenn wir es schaffen, den Christen ihre jüdischen Wurzeln zu nehmen, dann können wir sie als deutsche Christen, als Reichskirche vereinnahmen. Aber eigentlich wollten die Nationalsozialisten auch die Trennung vom Christentum, weil das nach ihrer Meinung nur ein besseres Judentum war. Die Theologen der deutschen Christen aber hielten das Christentum für die beste Überwindung des Judentums und ließen in ihren Gottesdiensten alle alttestamentlichen Lesungen und Hinweise einfach weg. Nur bei einem kleinen Teil der Christen, nämlich innerhalb der bekennenden Kirche, bekämpfte man dieses Denken. Der Kampf der bekennenden Kirche im Nationalsozialismus war auch ein Kampf um die heiligen Schriften der Juden. Denn dieser innerkirchlichen Opposition war klar, solange wir an diesen Schriften festhalten, wird es unmöglich sein, uns gleichzuschalten. An diese Stelle gehört unbedingt ein Wort des Dankes und des Gedenkens an den Mut und die Opfer der Männer und Frauen der bekennenden Kirche, die in jener dunklen Zeit die Wahrheit hochgehalten haben. Seit 1945 gehört der 10. Sonntag nach Trinitatis in das schwierige Kapitel kirchlicher Auseinandersetzungen mit jahrhundertelangen judenfeindlichen Traditionen. Je intensiver sich die evangelische Kirche selbstkritisch eigenem Versagen während der Judenverfolgung zuwandte, desto deutlicher konnte sie mit Beginn der 60er Jahre den Israelsonntag für den christlich-jüdischen Dialog öffnen. Wie gut, dass man jetzt dort angekommen ist. Auch einige Gnadentaler haben in den letzten Jahren gute Kontakte zur regionalen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit entwickelt und wir werden regelmäßig zu Begegnungen mit der Limburger jüdischen Gemeinde eingeladen. Aber wie konnte man so lange so deutlich daneben liegen? Jesus war doch auch Jude gewesen. Paulus war Jude durch und durch. Wir Christen sind doch durch Jesus eingebunden in die Geschichte des Volkes Israel. Es ist eines der wichtigsten Anliegen des Neuen Testamentes, zu zeigen, dass das, was mit Jesus Christus begonnen hat, tief in der Geschichte und im Volk Israel verwurzelt ist. Es ist nicht Zufall oder Nebensache, dass Jesus selber Jude war, und wir finden keinen Zugang zu ihm, wenn wir seine Person und seine Botschaft nicht als Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel sehen. Das Neue Testament ohne die jüdische Bibel ist wie eine Pflanze ohne Wurzeln. Für den Moment ganz nett anzuschauen, wie das dort in der Wurzel. Auf Dauer sind die alle ohne Überlebenschance. Es wäre unredlich, wenn man sagen würde, das ginge alles wie von selbst. Nein, da ist auch schon einiges an Fremdheit und Unnormalem zu überwinden. Das, was wir als Altes Testament kennen, war und ist zuerst die Bibel des Volkes Israel. Aber wir Christen sind durch die Taufe auf den dreieinigen Gott in diese große Glaubensgeschichte mit hineingenommen. Unser Glaube hat auch eine Heimat. Deshalb wollen wir auch nochmal auf unseren Predigttext. Gott stellt sich in diesem Text als der Befreier der Israeliten dar. Gott befreit. Er befreit diejenigen, die unfrei sind, die in demütiger Abhängigkeit von Fremden und Andersgläubigen existieren müssen. Nun lagern die von Gott befreiten Hebräer in der Wüste, unweit des heiligen Berges Sinai. Sie sind nicht in Panik in allen Richtungen weggelaufen, nur raus aus Ägypten, sondern sie wurden hierher geführt, wie auf den Flügeln eines Adlers getragen. Gott trägt seine Kinder wie ein Adler zu seinem Adlerhorst, zu seiner Wohnung, nach Hause. Ja, im Alten Testament häufig verwendetes Bild. Wir kennen es auch aus der Kirchenliedstrophe: Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Adlersfittichen sicher geführt. Der Adler baut sein Nest hoch oben in eine unzugängliche Felswand. Und so muss auch Mose hinaufsteigen, weit weg von seinen Leuten, die nach geglückter Flucht jetzt am Fuß des Berges lagern, sich ausruhen und warten. Dort oben in der Einsamkeit, umringt von Felshängen und tiefen Schluchten, spricht Gott zu ihm. Er will den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, erneuern. Sich ein neues Volk aus ehemaligen Sklaven, aus Rechtlosen und Leibeigenen schaffen. Unter all den großen und reichen Völkern dieser Erde, den mächtigen Imperien und Königreichen, erwählt er diese Leute, die unter den gegebenen Umständen sicherlich keinen großartigen Eindruck erweckt haben. Wir dürfen uns die Situation da wirklich so vorstellen, wie sie die beeindruckenden Flüchtlingsgruppen des Jahres 2016 auf der inzwischen versperrten Balkanroute geprägt hatten. Eine machtlose Menschenschlange unterwegs zu einem unbekannten Ziel. Ganz in der Nähe dieses Berges hatte sich Gott damals dem Viehhirten Mose in einem brennenden Dornbusch offenbart. Da hatte Gott den ersten Schritt für die Befreiung gemacht. Da hatte er Mose berufen, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Das war nun gelungen. Jetzt waren sie an Gottes Berg angekommen und es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Von jetzt an spricht Gott von seinem auserwählten Volk. Und dieses Volk soll wissen, dass es seine Befreiung ihm zu verdanken hat. Er ist der Retter. Er ist wie ein Adler, der seine Kinder sicher und wohlbehalten bis hierher getragen hat. Die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Was waren das für unerwartete Worte, die ihnen eine völlig neue Lebensperspektive eröffneten? Sie hörten sie auf dem Hintergrund der erfolgten Rettung aus Ägypten, über die sie nicht lange genug staunen konnten. Was lagen da für Ängste hinter ihnen? Sie waren von den Truppen des Pharao verfolgt worden und vor ihnen hatte das unüberwindlich scheinende Schilfmeer gelegen. Eine ausweglose Situation war das gewesen. Und irgendwie waren sie vor den Truppen davongekommen, waren sie durchgekommen durch das Meer hindurch. Wunderbar errettet von den Fängern ihrer Ausbeuter. Und nun solch eine Zusage. Gott hatte einen besonderen Weg eingeschlagen und sagt: Ihr sollt mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Es gibt Fragen, die auch an diesem Israel-Sonntag ungeklärt bleiben. Wie konnte es dann später zu diesen Katastrophen für die Juden kommen, vor allem zum Holocaust oder, wie sie selbst sagen, zur Shoah, bei der mehrere Millionen von Juden planmäßig in den Gaskammern der Konzentrationslager vernichtet wurden? Und ist der UNO-Teilungsbeschluss für Palästina im Jahre 1947, also vor 72 Jahren, als Schlüsselentscheidung für die Gründung des Staates Israel ein Zeichen der Wiedergutmachung Gottes? Das Signal der Rettung für die weltweit verfolgten Juden? Was macht das mit uns, wenn wir bei unserer ganz speziell unheilvollen deutschen Vergangenheit die Solidarität mit dem Staat Israel zur bundesdeutschen Staatsräson machen? Das Vorgehen Israels gegen die Bevölkerung im Gazastreifen und im Westjordanlandes aber alles andere als nachvollziehbar und angemessen erscheint? Muss es hier, darf es hier eine grenzenlose Solidarität geben? Was macht das mit uns, wenn orthodoxe jüdische Siedler sich der Räumung völkerrechtlich umstrittener Siedlungsgebiete widersetzen, weil sie darin einen Verrat an der ihnen von Gott gegebenen Verheißung von Land erblicken, von diesem Land ihrer Vorväter? Wir könnten Schwierigkeiten damit haben, dass Gott hier ein Volk besonders erwählte und es damit anderen gewissermaßen vorzog. Bleibt damit, wenn man das zu Ende denkt, nicht die Zuständigkeit und Fürsorge Gottes für alle Menschen auf der Strecke? Ist das nicht der mögliche Beginn der Überheblichkeit der einen Religion über andere Religionen? Kann man dann noch erwarten, dass Israelis Palästinenser und Palästinenserinnen so behandeln, wie sie selbst behandelt werden möchten? Mich persönlich beschäftigt dieser israelisch-palästinensische Konflikt, weil ich auf beiden Seiten Freunde habe. Es ist wirklich nicht zu begreifen, warum der Nahe Osten nicht zur Ruhe kommt. Die gegenseitigen Angriffe zwischen dem militärischen Arm der Hamas und der hochgerüsteten israelischen Armee nehmen immer wieder fürchterliche Ausmaße an. Immer wieder werden Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert und die Möglichkeit, auch aus dem Iran von Raketen getroffen zu werden, ist eine täglich befürchtete Bedrohung für viele Einwohner im Land. Mehr als eine halbe Million Israelis hat nur knapp eine Minute Zeit, in den nächsten Bunker zu flüchten, wenn Raketen aus dem Gazastreifen im Anflug sind. Mehrere Tausend haben nur 15 Sekunden, nachdem Raketenalarm ausgelöst wurde. Ich empfinde eine große Spannung daran, dass sich für mich die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 auf der einen Seite als ein Wunder darstellt, dass ich mich für die Juden freue, dass die Westmauer des zerstörten Tempels seit 1976 wieder für sie zugänglich ist, und ich doch andererseits die Zersiedlung der Westbank durch religiöse Fanatiker und unverhältnismäßig wirkende Militäreinsätze gegen die Zivilbevölkerung verurteile. Vor 14 Tagen hat unser Freund und jüdisch-messianischer Bruder Eyal Friedman von dieser Stelle gesagt, dass man diesen Konflikt nicht mit politischen, sondern mit geistlichen Augen betrachten muss. Meine Güte, das ist schwer. Dieser Konflikt zeigt, dass es hier keine Schwarz-Weiß-Malerei gibt, kein einfaches Unterscheiden zwischen den Guten und den Bösen. In Israel und Palästina gibt es so viele Gründe dafür, warum sich die Verfeindeten so verhalten, wie sie es seit Jahrzehnten tun. Die einen suchen Frieden und Freiheit, Selbstbestimmung und einen eigenen Staat. Die anderen haben den Staat, auch Freiheit, aber zu wenig Sicherheit. Gewalt erzeugt immer wieder neue Gewalt. Aber beide Seiten setzen noch auf die Macht von Raketen, Bomben und Sprengstoffgürteln. Dabei ist jetzt schon klar, dass es keinen Sieger geben wird, aber jede Menge Verlierer. Sogar bei uns in Deutschland. Wer sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt, kommt schneller als gedacht auf die anti-israelische oder gar antisemitische Seite. Auch wenn man da gar nicht hin will und gar nicht hin darf. Kritik an der Politik des Staates Israel darf ja sein, wenn sie begründet ist. Aber Antisemitismus, der geht gar nicht. Das Volk Israel, die Juden, sind nicht Gottes Musterknaben. Schon wenige Seiten nach unserem heutigen Text beten sie ein goldenes Kalb an. Die jüdischen heiligen Schriften sind voll von den absonderlichsten Geschichten, die die Liebe Gottes zu seinem Volk immer wieder in Zerreißproben geführt haben. Aber sie sind eben auch voll davon, dass die Juden trotz allen Versagens seine Geliebten geblieben sind, denn Gott zieht seine Berufungen nicht zurück. Sie sollten sich an diesem Israel-Sonntag hier nicht wie in einer Talkshow fühlen, bei der man kontroverse Meinungen austauscht und doch wieder keine Lösung findet. Auch wenn man pausenlos weiterdenken und weiter diskutieren könnte. Über die hohe Mauer, die das Land zerstückelt, über Einzelschicksale, über historische Vergleiche mit der Apartheid in Südafrika, über fragwürdige und schädliche Boykottmaßnahmen und. Überlassen wir das im Moment lieber den Politikern und Journalisten. Als Leute, die von Jesus und seiner Liebe zu den Menschen gehört haben, wollen wir einen anderen dienen. Dazu soll der Sonntag ja auch dienen, dass wir überlegen, wo und wie Verständigung zunächst mal mit den Juden gelingen kann. Aber auch, welche Aspekte der Versöhnung zwischen Völkern und Religionen wir einbringen können. An dieser Stelle komme ich noch mit dem Hinweis auf einen wichtigen Wegbereiter des christlich-jüdischen Dialogs, auf Shalom ben Chorin. Als 1913 in München geborener Jude warb er in den 60er Jahren sehr für die Überwindung von Antijudaismus und Antisemitismus. Unter der Erfahrung wachsender Annäherung nach so langer Abgrenzung schrieb er das Lied, das wir nach den Fürbitten miteinander singen wollen. Ein Lied über Freundschaft, Liebe und neues Leben im Miteinander von Juden und Christen. Lasst uns dranbleiben an dieser unendlich erscheinenden, unendlich spannenden Geschichte der Menschen, die nach Gottes Willen leben wollen und doch immer wieder dabei scheitern. Lasst uns voller Hoffnung immer wieder beten, du Gott des Lebens, der Gnade und Barmherzigkeit, weise allen, die dir vertrauen, den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden.